der Automation Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge über Technologien, Trends und Nutzen von Automation.
Wir, das sind Kurt Bettenhausen und ich, Thomas Tauchnitz. Wir freuen uns darüber, dass ihr in dieser Folge dabei seid. Interessante Gäste, aktuelle Themen und offene Gespräche sind das, was ihr von uns erwarten könnt.
Herzlich willkommen, Andreas Fahrt, Managing Director Machine Information Interoperability beim VDMA. Lieber Andreas, bitte stelle dich unseren Hörerinnen und Hörern kurz vor.
Ja, hallo zusammen. Erstmal vielen lieben Dank, dass wir so einen tollen Podcast heute machen. Mein Name ist Andreas Fahrt, wurde eben schon gesagt. Vom Hintergrund her habe ich Maschinenanlagenbau studiert an der TU Darmstadt, war dann noch ein bisschen an der Uni, war zwischendrin mal im Automotive-Bereich, habe mich aber immer im Kontext Digitalisierung und Industrie 4.0 bewegt. Und deshalb ist es auch klar, dass meine heutige Passion immer noch diesem Bereich eben zugeschrieben ist. Und mittlerweile bin ich in dem Kontext auch in einigen Vorständen, wie zum Beispiel OPC Foundation, IDTA oder das LNI 4.0 und in zahlreichen Arbeitsgremien, zum Beispiel der Plattform Industrie 4.0 oder dem SCI 4.0. Also wenn man das so sagen kann, behaupte ich von mir selbst, dass ich im Kontext Digitalisierung, Interoperabilität durchaus gut vernetzt bin und mache das beim VDMA mittlerweile auch schon seit 7 Jahren.
Andreas, was sind denn deine wesentlichen Aufgaben beim VDMA als Managing Director Machine Information Interoperability?
Ja, der Name der Abteilung ist erstmal die Herausforderung, aber wir haben auch Herausforderungen. Also grundsätzlich ist die Abteilung eine Querschnittsabteilung. Der VDMA ist ja unterteilt in seine Fachverbände, die jeweils die Brancheninteressen unterstützen, und in Abteilungen, die eben im Querschnitt über alle Bereiche des Maschinenanlagenbaus Themen bespielen, positionieren, tiefer legen und eben zusammen mit den Mitgliedern und Partnern versuchen, den deutsch-europäischen Maschinenbau global nach vorne zu bringen. Unser Ziel letztendlich ist, dass wir ein Gesamtökosystem Interoperabilität versuchen zu erarbeiten, das heißt mit den verschiedenen Partnern zu gucken, was sind Mehrwerte, wo muss man miteinander vielleicht noch Probleme lösen, damit es vielleicht auch kompatibel ist. Und im Kern entwickeln wir zudem noch fehlende Schnittstellen, besonders für den Maschinenanlagenbau, das heißt für die Produktion, und in dem Kontext eben mit der Technologie OPCOA, Open Platform Communications Unified Architecture. Und das machen wir aber natürlich nicht nur im eigenen, ich sag mal, Dunstkreis, sondern auch mit ganz vielen Kooperationen, mit ganz vielen Mitgliedern und teilweise auch mit Nichtmitgliedern und natürlich mit der Kundenindustrie. Also zusammengefasst, wir versuchen, das Ökosystem zu gestalten, das Miteinander noch stärker auszuprägen und die fehlenden Schnittstellenelemente im Kontext Interoperabilität zu erarbeiten und schlussendlich natürlich auch die Adaption des Ganzen zu steigern auf globaler Ebene.
Andreas, du sagtest eben europäischer Maschinenanlagenbau. Bisher habe ich den VDMA als ziemlich deutsch empfunden. Schaut ihr auch auf ganz Europa mit eurem Verband?
Absolut. Das ist tatsächlich seit einigen Jahren jetzt schon Ziel des VDMAs, dass wir eben nicht nur den deutschen Maschinenanlagenbau im Fokus haben, sondern eben den europäischen Maschinenanlagenbau. Letztendlich haben wir zudem auch jetzt schon Büros in verschiedenen Ländern. Also wir haben zum Beispiel ein Büro im Kontext Benelux. Wir haben eine Dependance in Polen, wir haben ein Büro in Österreich, wir haben ein Büro in Italien, und wir wachsen eben in diesem Kontext immer stärker, weil gerade bei den stark global vernetzten Wertschöpfungsketten ist es für uns eben nicht mehr ausreichend, nur den deutschen Maschinenbau zu kennen und zu vertreten, sondern es macht einfach total Sinn, dass wir als VDMA Europa als Ganzes betrachten, und deshalb ist der VDMA mittlerweile tatsächlich auch europäisch ausgerichtet, und auch europäische Unternehmen sind und werden immer stärker Mitglied im VDMA.
Andreas, bevor wir jetzt in die Details des Ökosystems eintauchen und die verschiedenen technischen und technologischen Aspekte, das ist ein Aufbruch in eine neue Zeit, die erfordert Investitionen, um diese Ökosysteme auch zu erzeugen. Dafür muss das Geld auch erstmal da sein. Wie stellt sich denn zurzeit, Anfang 2025, die wirtschaftliche Situation des deutschen Maschinen- und Anlagenbaus dar?
Ja, also wir haben natürlich gerade herausfordernde Zeiten, was aber nicht heißt, dass das für den Maschinenanlagenbau wirklich ein unüberwindbares Problem sein wird. Der Maschinenbau ist krisenerprobt, wir sind innovativ, wir sind es gewohnt, aus schwierigen Zeiten Positives herauszuholen. Aber natürlich ist es so, dass wir gerade im mittelständischen Bereich 2 von 3 Unternehmen haben, die mit einem leichten Stellenabbau rechnen. Wir haben da eine Mitgliederbefragung gemacht. Wir haben einen Negativtrend, der schon 24 gestartet ist. Trotzdem sind wir immer noch der größte industrielle Arbeitgeber in Deutschland mit eben über 1 Million Beschäftigten. Und warum das Ganze gerade schwierig ist, ist im Prinzip die Unterauslastung der Firmen. Die Kapazitäten sind aktuell weniger als 80% genutzt. Und in 25 rechnet der VDMA leider auch weiterhin mit dem jetzt mittlerweile 3. Produktionsminus hintereinander. Aber es wird besser, nämlich nur noch deutlich geringer. 25 erwarten wir nur noch -2%. In 24 waren das noch -8%. Also die Wogen, hoffen wir, beruhigen sich nach und nach. Und zentraler Punkt ist aber, dass der Maschinen- und Anlagenbau schon immer Krisen hatte und immer diese Krisen überwunden hat, weil eben Innovation und das Wiederfinden oder das Neufinden von Potenzialen eigentlich das Daily Business des Gesamtmaschinenanlagenbaus schon immer war und auch sein wird.
Ich bin von Haus aus Elektroingenieur und Maschinenbau steht für mich so eher für Metallbearbeitung und Kühlschmiermittel. Wie ist denn die Position des VDMA für das Thema Digitalisierung?
Also Digitalisierung, ganz wichtiges Thema. Ich gebe dir recht, klar, wenn man so ganz historisch guckt, dann war irgendwie Maschinenanlagenbau, Metallbearbeitung, große Öfen, Biegewerkzeuge und so weiter und so fort. Aber die Produkte des Maschinenanlagenbaus und auch die Prozesse des Maschinenanlagenbaus und nicht zu guter Letzt die Wertschöpfungsketten des Maschinenanlagenbaus haben sich ja gewandelt. Das heißt, Digitalisierung ist ein fester Bestandteil des Maschinenanlagenbaus. Er schafft Potenziale. Ich persönlich gliedere das immer so ein bisschen auf in Save Money oder Make Money. In beiden Bereichen ist Digitalisierung wichtig. Im Kontext Save Money, ich kann Prozesse verbessern, ich kann Effizienz steigern. Ich kann in Summe einfach mit meinen ja mittlerweile auch gut verfügbaren Informationen und Daten sowie deren Verarbeitung da einfach viel machen. Und im Kontext Make Money ganz klar das große Ziel, digitale Geschäftsmodelle. Ja, also digitale Geschäftsmodelle sind in aller Munde und wir sehen auch, dass das teilweise eine große Herausforderung ist. Dennoch gibt es die und dennoch ist das ein Riesenpotenzial für den klassischen Maschinenanlagenbau, den er aktuell hebt, noch stärker heben wird und damit auch international natürlich noch stärker in diesem ganzen, ich sag immer, Wettlauf der digitalen Transformation mit dabei sein wird und hoffentlich auch vorne mit dabei sein wird. Grundsätzlich kommt dem Maschinenanlagenbau dabei eine besondere Situation zu, weil wir sind ja Anbieter von Digitalisierungstechnologien und gleichzeitig auch Anwender. Das heißt, der Maschinenbau ist das Maschinenbaus größter Kunde, sagt man immer so schön. Und deshalb haben wir da eine tolle Situation, dass wir eben nicht nur Anbieter sind, sondern auch gleichzeitig selbst im Maschinenbau merken, was ist denn besonders wertvoll aus Anwenderperspektive. Und Mittelstand ist dann natürlich nochmal eine besondere Situation. Gerade im Mittelstand ist das Verständnis der Digitalisierung stark ausgeprägt. Aber wir brauchen natürlich noch viel mehr intelligente und vernetzte Produktionsprozesse, Fachkräfte, Know-how. Und ein Stück weit sind wir mitten in diesem Mentalitätswandel im Maschinen- und Anlagenbau. Zentral kann man immer sagen, jedes Unternehmen, egal ob groß oder klein, muss sich eine klare Digitalisierungsstrategie geben und der Fokus dabei, das ist ganz wichtig, sollte aus unserer Sicht auf Technologieoffenheit bauen und den Kundennutzen in das Zentrum stellen. Also wir empfehlen zum Beispiel nicht, einfach nur blind in ein bestimmtes Produkt zu investieren, um eine Digitalisierung umzusetzen, sondern wir sagen immer, jedes Unternehmen muss sich überlegen, wo will ich hin? Wie komme ich dahin und dann idealerweise die richtigen, meistens mehreren Produkte, Technologien, Standards und Co. kombinieren und damit wirklich eine passgenaue Digitalisierung für das jeweilige Unternehmen und die Ziele eben zu erreichen.
Andreas, du hast es gerade angeschnitten, Digitalisierung erfordert Interoperabilität oder Interoperability. Also auf die Basics zurückgeführt, die Fähigkeit, Daten mit Lieferanten und Kunden auszutauschen. Wo stehen wir denn derzeit in den deutschen Unternehmen bei all ihrer Heterogenität von ganz großen bis ganz kleinen mit viel und wenig Strategie? Wo stehen wir da derzeit in Bezug auf die Umsetzung von Interoperability?
Ich würde das Thema sogar noch ein Stück weiterspielen, nämlich nicht nur im Kontext Austausch von Daten in der Lieferkette oder mit Kunden, sondern auch noch Nutzbarkeit von Daten im eigenen Unternehmen. Weil da ist es auch ganz wichtig und das sind auch einige der Fokusthemen, über die wir sicherlich gleich noch mehr diskutieren. Also grundsätzlich ist das Thema Interoperabilität in der Industrie angekommen. Das ist kein Fremdwort mehr, wo jeder zuckt, wenn er es hört, sondern es ist klar, da passiert was. Und auch der VDMA ist da ja mittlerweile seit rund 10 Jahren maßgeblich am Aufklären und am Entwickeln. Aus unserer Sicht wird Interoperabilität zum Hygienefaktor in der Industrie. Das ist was, was bei manchen wenigen schon wirklich klar ist. Die arbeiten auch massiv an der Umsetzung. Aber das ist ein Punkt, der auch bei vielen noch, ich sag mal, am Reifen ist. Ja, also oft ist Interoperabilität zwar bekannt, nice to have, aber eben noch nicht auf der Ebene, dass man sagt, das ist ein Must-Have, der wird zum Hygienefaktor. Aktuell versuchen wir weiterzukommen im Kontext Interoperabilität unter dem Stichwort Data Spaces. Das ist eine Initiative, die auch gefördert ist von der deutschen Regierung, bei der wir auch versuchen im Kontext der Datenplattformen, ist eigentlich das falsche Wort, weil es ist ein dezentraler Ansatz, aber beim Austauschen und gemeinsamen Verwenden von Daten auf sogenannte Data Spaces, Datenräume zurückzugreifen, die werden gerade in vielen Teilen auch entwickelt und das ist sowas wie the next rocket stage im Kontext Interoperabilität. Wir haben ein ganz klares Gefälle zwischen kleinen und mittleren Unternehmensgrößen und Konzernen. Bei Konzernen ist es wirklich schon extrem fortgeschritten und bei den kleineren und mittleren Unternehmen ist es jetzt immer stärker am Kommen. Letztendlich überprüfen wir immer wieder mal die Lage. Also wir haben gerade auch eine Studie laufen, Interoperabilität im Maschinenbau. Die ist noch nicht fertig, aber wir haben erste Umfrageergebnisse und die zeigt, dass wir aktuell zum Beispiel im Kontext OPCOA, also Open Platform Communications Unified Architecture, ist ein IEC-Standard für die Experten der 62541er. Aber diese Umfrage zeigt jetzt schon, dass ungefähr 91% der bisher befragten Unternehmen OPCOA-Schnittstellen in irgendeiner Form integrieren und für 71% der Unternehmen diese OPCOA-Schnittstellen eine hohe bis sehr hohe Bedeutung haben. Also an den Zahlen, die ja wirklich schon ja, fast gegen 100% laufen, wenn man sich die 91% mal anguckt, sieht man eben, dass das Interoperabilitätsthema nicht nur Theorie ist, sondern auch schon in der Praxis.
Vielen Dank für den Hinweis. Das erinnert mich daran, dass wir vor einiger Zeit Wolfgang Weber vom ZVI hier hatten, der über den Elektrifizierungsgradmesser, den E-Monitor, gesprochen hat. Gibt es bei euch Absichten, diese Bestandsaufnahme zur Digitalisierung und Interoperabilität auch kontinuierlich fortzuführen nach dieser Momentaufnahme und was Vergleichbares aufzusetzen?
Absolut. Das habe ich gerade nicht gesagt. Das ist schon die zweite Studie. Die erste Studie war ungefähr 2021. Und es wird auch in diesem Zeitraum alle 2-3 Jahre eben diese Abfrage geben. Das ist ganz wichtig für uns, ja, weil nur wenn wir sehen, dass wir am Zahn der Zeit sind und dass wir die richtigen Themen bespielen als Verband, können wir wirkliche Mehrwerte für die Mitglieder und letztendlich auch den Gesamtindustriestandort Deutschland, Europa generieren.
Vielen Dank. Jetzt haben wir die Bestandsaufnahme, wir haben die Anerkennung des Themas als extrem wichtig. Wo gibt es denn schon konkrete Praxisbeispiele, über die du vielleicht auch an dieser Stelle reden kannst mit uns?
Ja, also immer schwierig, da einzelne Unternehmen rauszugreifen. Ne? Ich mache mal so ein paar Beispiele. Im Automotive-Bereich ist Interoperabilität und gerade unser Steckenpferd OPCOA stark verbreitet. Renault hat da vor einiger Zeit mit unserem Partner, der OPC Foundation, mal eine Success-Story gemacht. Wir haben jetzt vor kurzem in Frankreich auf einer tollen Konferenz gehört, dass L'Oréal jetzt sehr stark OPCOA und auch unsere Standards in dem Kontext verwendet. Und wir sehen natürlich immer mehr, dass zum Beispiel im Kontext des digitalen Produktpassports oder auch des EU-Data Acts die interoperablen Daten aus dem Shopfloor immer wichtiger werden. Im Maschinenanlagenbau haben wir auch zahlreiche Unternehmen, die das schon in ihren Produkten implementiert, aber letztendlich auch in der Produktion verwendet. Und wenn man mal die Spanne ganz weit aufmacht, dann ist so eine Technologie wie OPCOA zum Beispiel auch im Bereich weiße Ware bei Miele. Und ich habe gelernt, es gibt wohl mittlerweile auch eine Rakete, in dessen Kontext OPCOA genutzt wird, um Informationen zwischen eben Rakete und Bodenstation auszutauschen. Das betrifft uns als Maschinenanlagenbau natürlich jetzt nicht direkt, war für mich aber trotzdem spannend. Wir sind also nicht nur global unterwegs, sondern auch noch interstellar, was ja vielleicht auch ein bisschen zu diesem neuen Bereich der Data Spaces passt.
Andreas, du hast gesagt, Interoperabilität ist ein Hygienefaktor. Im Maschinenbau und auch in der Elektrotechnik gibt es ja viele Firmen, die eigene Lösungen versuchen voranzutreiben, nach dem Motto, lade meine App auf dein Handy und dann kaufst du bei mir mehr. Das widerspricht ja dem Ansatz der Interoperabilität, aber da ändert sich was. Das hat sicher eine Missionarsarbeit gefordert oder erfordert es noch. Wie habt ihr das geschafft, ohne dass du im Kochtopf gelandet bist, was ja Missionaren immer droht?
Ja, also heißes Thema ist es natürlich, aber wir hatten von Anfang an das Glück, dass die Industrie uns als Verband aktiv dahin getrieben hat, das Thema Interoperabilität stärker in unsere Arbeit aufzunehmen. Das heißt, es war in dem Kontext nie so, dass wir unseren Mitgliedern gesagt haben, wie das ja teilweise bei der Regulierung ist, es kommt jetzt was auf euch zu, ihr müsst euch bereit machen und alle sagen, oh Gott, wie schaffen wir das? Sondern es war eigentlich von Anfang an so, dass Unternehmen auf uns zugekommen sind, die gesagt haben, wir wollen stärker Interoperabilität, wir wollen uns von diesem Vendor-Lock stärker entfernen. Wir wollen unsere Produkte, unsere Systeme freier auswählen können. Und was vielleicht auch ganz interessant ist, einer der Gründe, warum das Thema so wichtig ist, ist auch, weil der Maschinen- und Anlagenbau gesagt hat, ich habe hunderte Kunden und jeder dieser Kunden möchte letztendlich andere Schnittstellen von mir. Und ich verbrauche so viele Ressourcen, die ja eigentlich nicht wertschöpfend sind, weil an der Maschine und an der Wertigkeit verändert sich ja nichts, um nur diese Schnittstellen anzupassen, dass ich an dieser Stelle eigentlich viel bessere Sachen, innovativere Dinge oder Ähnliches machen könnte. Und ich will da ein bisschen von weg. Und das ging bei uns dann so weit, dass einige Branchenbereiche, Kunststoffgummi war das, Werkzeugmaschinen, Robotik und auch so ein bisschen der Bereich Mess- und Prüftechnik gesagt haben, wir fangen jetzt an. Wir standardisieren jetzt unsere Schnittstellen unserer Maschinen im Produktionskontext. Und die haben dann eben OPCOA ausgewählt, weil das damals und auch heute noch die am meisten verbreiteste, sicherste und skalierbarste Lösung ist, die man da eben verwenden kann, und haben diese Companion Specs geschrieben. Und bei denen ist das losgegangen und dann hat sich das wie ein Lauffeuer tatsächlich durch den gesamten Maschinenbau bewegt, in positivem Sinne natürlich, sodass wir heute, ich muss lügen, ungefähr 100 Spezifikationen bereits veröffentlicht haben. Wir haben mittlerweile geschätzte 800 Unternehmen in diesem Standardisierungsprozess mitgenommen und es ist einfach eine riesige Initiative. Und das letztendlich, und da wird es tatsächlich jetzt tricky, da ist auch viel missionarische Aufklärung nötig, müssen wir jetzt in die Adoption bringen, das heißt auch bei den Kunden, und wir müssen versuchen, die umliegenden Player, also die auch Interoperabilitätslösungen und Standards entwickeln oder umsetzen, die müssen wir jetzt alle zusammenbringen, weil wir eben dieses Gesamtthema holistisch betrachten und uns absolut sicher sind, dass der Mehrwert in der Industrie nicht daran liegt, eine Technologie oder einen Standard von A bis Z zu verwenden, sondern für die jeweiligen Bereiche den besten Standard zu nutzen und diese gezielt zu kombinieren. Das heißt auch da keine Login-Effekte, für bestimmte Technologien oder Interoperabilitätslösungen. Das heißt, wir verlagern im Prinzip die Schwierigkeit ein bisschen von den ursprünglichen Produkten mit den Login-Effekten hin zu der Gefahr des Login-Effekts für bestimmte Interoperabilitätslösungen. Und wir als VDMA stehen eben ganz klar dafür, dass wir auch in diesem Kontext Offenheit, Kompatibilität und ein Miteinander wollen.
Das klingt toll. Ihr habt Unternehmen, die es treiben. Ihr habt einen Verband, der das unterstützt. Allein dein Auftreten hier signalisiert, wie viel Energie dahinter steckt. Andreas, es wäre zu schön, um wahr zu sein, wenn es nicht auch noch Herausforderungen gibt, also Themen, die euch im Moment besonders beschäftigen, wo ihr den einen oder anderen Roadblock identifiziert habt, Dinge, an denen ihr hart arbeiten müsst, um drüber zu kommen. Auf welche davon möchtest du nochmal besonders hinweisen, damit sie ernst genommen werden, damit sie eben auch bearbeitet werden und die Schwierigkeiten überkommen werden können?
Also das Erste, was, glaube ich, jeder in der Industrie irgendwie schon mal gehört hat, ist dieses typische Henne-Ei-Problem. Ne? Also der Anbieter bietet erst was an, wenn die Nachfrageseite nachfragt. Und die Nachfrageseite kommt erst oder oft erst so richtig auf die Idee, was nachzufragen, wenn Angebote gesehen werden. An der Stelle sind wir mit Interoperabilität auch an vielen Stellen. Das heißt, eine unserer größten Herausforderungen ist es im Prinzip, Adaption zu steigern. Und Adaption nicht nur auf der Anbieterseite, sondern eben auch auf der Anwenderseite. Und zwar ohne, dass immer die eine Seite auf die andere Seite kritisch guckt und sagt, wenn ihr noch nichts macht, dann mache ich auch noch nichts. Das ist leider so. Ist für uns auch in Anführungszeichen jetzt nicht beunruhigend, weil in großen Teilen normal. Ist aber was, wo wir natürlich extrem viel Energie reinstecken müssen, weil man immer so ein bisschen einen Vertrauensvorsprung generieren muss bei den Unternehmen, dass sie ins Risiko gehen, etwas zu entwickeln für ihre Produkte, was sie vielleicht noch nicht haben und die Nachfrage noch nicht riesig ist. Und andersrum, die Nachfrageseite energisch an den Türen der Lieferanten klopfen muss, obwohl sie genau wissen, dass da noch nicht viel ist. Also das ist so das eine. Dann in dem Gesamtkontext ist natürlich das Thema Know-how. Sowohl OPCOA als auch viele andere Technologien, wie zum Beispiel, E-Class, AAS, STEP und Co., sind Technologien, die im Markt unterschiedlich stark verbreitet sind, unterschiedliches Know-how haben, also bei den Unternehmen, und in Summe aber noch viel stärker genutzt werden könnten. Und wir müssen es irgendwie schaffen, dass dieses Know-how, und das ist kein Insel-Know-how nur für eine bestimmte Technologie, sondern idealerweise auch für mehrere Technologien, weil ich habe es schon gesagt, die Kombination der Interoperabilitätslösung ist der Schlüssel zum Erfolg, dass dieses Know-how in der Industrie noch stärker vorhanden ist. Wir haben dazu auch eine Schulungsumgebung, die wir gerade am Aufbauen sind, wo wir das auch forcieren, dass wir da noch mehr Know-how in den Markt kriegen. Aber das ist natürlich auch ein Thema, wo wir jetzt stetig dran sind, weil nur wer versteht, was es alles gibt, kann letztendlich das auch für sich bewerten und idealerweise umsetzen. Also gerade auch Aufklärung und auch Vernetzung von Communities geht in diesen Punkt natürlich stark mit rein dann.
Wie bewertest du in diesem Kontext das Thema europäische Resilienz? Wir haben in den vergangenen Jahren immer wieder auch darüber gesprochen, dass wir bei vielen Softwaretechnologien von anderen Weltregionen abhängig sind. China, Indien, die Vereinigten Staaten, in denen sehr, sehr viel passiert. Und es gibt ja jetzt in Größenordnung seit 5 Jahren etwa verstärkte Bemühungen, auch europäisch resilienter zu werden. Digitalisierung lebt von diesen Softwaretechnologien, die wir auch weiter selber mehr in eigener Hoheit entwickeln und vorantreiben wollen. Was ist dir an der Stelle besonders wichtig?
Ja, also in dem Kontext ist, glaube ich, zu sagen, dass da einfach das Warten auf andere oder nur das Gucken nach außen wahrscheinlich die schlechteste Lösung ist. Wir haben tolle Unternehmen, die tolle Produkte, tolle Ideen und Innovationen haben. Und ich glaube, es gilt einfach, da weiter dran zu bleiben. Ich glaube, wir müssen uns als Europa da absolut nicht verstecken. Ich glaube, wir haben da so ein bisschen die typische Mentalität, dass man erst alles 1000% durchdenkt, bis es dann auf die Straße geht. Das mag in anderen Ländern oder Bereichen dieser Welt, wie zum Beispiel in den USA, genau andersrum sein. Will ich gar nicht bewerten, ist einfach ein Fakt. Aber grundsätzlich haben wir in dem Kontext Digitalisierung und auch Interoperabilität, weil Europa ist definitiv Vorreiter im Kontext Interoperabilität, die Chance, durch die frühzeitige Aufklärung und Verwendung und damit das Sammeln von Erfahrung hier auf jeden Fall einen USP für den europäischen Wirtschaftsstandort zu generieren, weil wir eben da früh dran sind, weil das Thema bei uns eben schon super wichtig empfunden wird und weil wir da vielen anderen Industrienationen dieser Welt auch ein Stück weit voraus sind, die eben noch ganz stark in diesen proprietären Lösungen verharren. Also auch hier Interoperabilität sicherlich eine Chance, die aber von der Industrie ergriffen werden muss in Form von Umsetzung, Erfahrungsaufbau, Best Practices und letztendlich auch Austausch dieser Erfahrungen. Das ist auch ein Grund, warum wir die sogenannte UMATI-Initiative gegründet haben. Universal Machine Technology Interface. Diese Initiative ist unabhängig von der VDMA-Mitgliedschaft. Das heißt, Hersteller als auch Kunden aus allen Teilen dieser Welt können da letztendlich teilnehmen und tauschen sich eben aus über die Anwendung von interoperablen Schnittstellen, wie zum Beispiel OPC-UA. Und damit versuchen wir letztendlich auch so ein bisschen eine positive Spirale zu erzeugen, indem wir durch den Austausch immer mehr Know-how generieren, immer mehr Best Practices generieren und die Community wirklich in Gang bringen.
Ja, spannende Aufgaben, Andreas, und noch viel zu tun. Wir fragen immer, wenn eine Fee käme und dir drei Wünsche anbieten würde, die sie erfüllen will, was würde es ihr dann mit auf den Weg geben?
Also natürlich würde ich erst mal sagen, ich hätte gerne noch 1000 weitere Wünsche. Und damit werden die drei auch relativiert. Wahrscheinlich geht das aber nicht, ne? Also ich meine, privat ist klar, ne? Gesundheit für die Familie und weiterhin viel Freude am täglichen Leben und am Job. Aber wenn wir das mal auf der beruflichen Perspektive betrachten, dann ist es wirklich das noch mehr Bewusstsein für die interoperablen Schnittstellen und vor allem die komplementäre Verwendung von verschiedenen Standards. Dann wirklich eine flächendeckende Adaption unserer Schnittstellen im Kontext OPC-UA Companion Specs und noch mehr Kooperation. Besonders zwischen Maschinen- und Anlagenbau und Kundenindustrien, aber auch zwischen den verschiedenen Organisationen, die die jeweiligen Interoperabilitätslösungen nach vorne treiben. Und ich glaube, wenn wir das alles drei erreichen, dann haben wir ein harmonisiertes, abgestimmtes Big Picture Interoperabilität, das in der Industrie verstanden und umgesetzt wird. Und wir haben wirklich die Chance, zum einen die Regulierung vereinfacht umzusetzen, als auch wirklich die Mehrwerte digitalen Geschäftsmodelle, KI, digitale Transformation, Data Spaces, ich könnte noch ganz viele Buzzwords sagen, vereinfacht, effizienter und noch mehr wertbringender zu realisieren.
Gut, jetzt hoffen wir mal, dass die Fee gut zugehört hat und vielleicht auch der eine oder andere Hersteller oder Anwender.
Das hoffe ich auch. Sie mögen sich bei mir melden.
Andreas, bisher haben wir Fragen gestellt. Gibt es noch Punkte, wo du sagst, habt ihr zwar nicht nachgefragt, aber das würde ich gerne noch erzählen.
Oh, das ist viel, ne? Jetzt muss ich erstmal überlegen, was ist das Wichtigste? Also was mich persönlich, das hat schon mal, ist ein bisschen angeklungen jetzt hier im Podcast, was mich persönlich immer so ein bisschen, ja, traurig ist das falsche Wort, aber zurücksetzt, ist, wenn man dann hört, naja, wir sind so rückständig in der Digitalisierung. Ich sehe das nicht so. Ich glaube, das ist ein Fehlglaube. Ja? Also ich glaube, wir haben einen massiven Willen zu digitalisieren. Ich glaube, wir haben viele tolle Vorreiter. Wir haben auch viele tolle Follower. Und wir haben ganz viele tolle Unternehmen, die so Hidden Champions sind, die Digitalisierung wirklich für sich schon als mehrwertbringende Initiative ist zu wenig. Als mehrwertbringendes Mandat für sich selbst verstanden haben. Und wenn man dann immer hört, wir sind so schlecht in der Digitalisierung, dann frage ich mich immer, gucken die in die falschen Beispiele oder ist es irgendwie so eine typisch deutsche Geschichte, dass wir uns selbst zu klein machen? Also ich finde Digitalisierung, wir sind da gut, wir gehen weiter, wir haben tolle Ziele, wir haben tolle Unternehmen Und wir als Verband glauben fest daran, dass der deutsch-europäische Maschinenbau der starke Innovationstreiber ist und dass das wirklich auch schafft, diese typische zweite Halbzeit. Da werden wir einige Tore schießen. Zweiter Punkt ist vielleicht einfach nochmal, ich weiß, bei euch hören ja ganz verschiedenste Menschen zu. Vielleicht für die, die in dem Thema schon ein bisschen tiefer drin sind, würde ich gerne nochmal darauf hinweisen, dass wir im VDMA schon mal angeklungen, diese OP2A Companion Specs entwickeln. Das heißt, wir standardisieren die Schnittstellen im Maschinenbau semantisch. Das heißt, das Vokabular wird standardisiert und auch die Bedeutung. Und da möchte ich gerne jeden aufrufen, mal bei uns auf der Homepage zu gucken. Es gibt eine Basis Companion Spec, die nennt sich OPCUA for Machinery. Und diese OPCUA for Machinery ist aus unserer Sicht der beste Einstiegspunkt in dieses Thema Interoperabilität auf dem Shopfloor, weil dort Use Cases wie Identification, State Machines, Result Management, es kommt Energy Monitoring demnächst noch, behandelt werden, die einfach auf jeder Komponente und auf jeder Maschine angewendet werden können. Also wenn sich jemand fragt, wo fange ich an, dann dort mit der OPCUA for Machinery für Shopfloor-Informationen, domänenunabhängig und auch unabhängig vom bestimmten Maschinentyp. Und wenn man da noch nicht genug hat, dann sollte man sich angucken, welche Spezifikationen gibt es für die jeweilige Maschine, für den jeweiligen Typ. Weil ich habe es gesagt, wir haben über 100 Spezifikationen online. Das heißt, für einen Roboter, für eine Werkzeugmaschine, für eine Waage, für, ich weiß es nicht, eine Injection Molding Machine oder im Mining-Bereich, um mal was ganz anderes zu nennen, gibt es unzählige Spezifikationen, die auf bestimmte Maschinentypen und Use Cases zugeschnitten sind. Das ist quasi der zweite Schritt. Und wie gesagt, wir glauben, wir müssen in die Adaption, wir glauben, die fast 10 Jahre Erfahrung, die wir jetzt gemacht haben, zeigen uns eindeutig, dass diese Technologie sich weiterhin durchsetzt. Und wenn jemand starten möchte, dann eben mit der Machinery und dann weiterführend mit den Spezifikationen, die ein bisschen maschinentypischer sind.
Damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Welche 3 kurzen Schlüsselbotschaften möchtest du unseren Hörerinnen und Hörern zum Schluss mit auf den Weg geben?
Also erstens, ganz klar, Digitalisierung des Maschinen- und Anlagenbaus wird nur erfolgreich sein, wenn wir die Daten interoperabel und effizient nutzen. Das zweite, für Produktionsdaten und um diese interoperabel zu nutzen, ist OPCUA mit den zugehörigen Companion Specifications das Mittel der Wahl. Und drittens, aber umso wichtiger, wir sind ja nicht nur im Bereich Produktion, sondern wir haben ja den gesamten Produktlebenszyklus. Und das bedeutet, dass die verschiedenen Interoperabilitätslösungen, die ja jeweils ihre Nischen füllen, richtig und effizient, kompatibel miteinander kombiniert und verwendet werden müssen. Und damit, glaube ich, schaffen wir wirklich die Grundlage für zukünftige Wertschöpfung und letztendlich auch erfolgreiche Geschäftsmodelle. Und die Industrie kann, glaube ich, mit diesen 3 Punkten im Kontext Interoperabilität alles richtig machen und wirklich von dem Thema profitieren, auch global.
Vielen Dank, Andreas.
Danke euch auch. War ein super Interview und viel Spaß beim Zuhören.
Wir freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal beim Automation Podcast.
Vielen Dank, dass ihr heute interessiert dabei wart. Uns hat es Spaß gemacht, euch hoffentlich auch.